Wir sind nicht den Weg gegangen und haben uns externe Berater an Land gezogen, sondern wir haben den Dr. Wolfweg gewählt und das quasi aus unserer eigenen Kraft heraus entwickelt. Deswegen war es wichtig, in erster Ebene dann Geschäftsführung und die Abteilungs- und Bereichsleiter abzuholen, aber sehr früh dann auch die erweiterten Teams. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da den Dr. Wolfweg auch Kompetenz vor Hierarchie, also die Mitarbeiter, die Kompetenz haben, die brauchen wir im Team.
Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
Mein Gast in dieser Episode ist Dominik Heidmar, Vice President New Business. Nach einem dualen Studium bei Miele im Bereich Wirtschaft hat sich der gebürtige Ostwestfale in den vergangenen 10 Jahren stark mit den Bereichen Strategie und Transformation beschäftigt. Unter anderem bei Arvato, BMW und einer großen Kreativagentur in Sydney. Unser Thema heute ist der Strategieprozess von Dr. Wolf, der unter der Leitung von Dominik vor etwa einem Jahr gestartet ist. Wir blicken auf die Visionen und Ziele, die das Unternehmen damit angestoßen hat. Und wir sprechen darüber, wie der ganz eigene Dr. Wolf-Weg aussieht und warum der Prozess für alle Mitarbeiter sehr wertvoll ist. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Freude beim Anhören dieser Folge. Guten Morgen. Hallo Dominik.
Hallo Nina.
Ich starte ja am Anfang jedes Podcasts mit einer These, die ich dich bitte zu kommentieren. Was sagst du zu dem Unternehmeranspruch? Ich habe meine Mitarbeiter über die neue Strategie informiert und ich erwarte, dass sie die Veränderungen auch umsetzen.
Ganz spontan halte ich den Satz für schwierig. Strategie ist natürlich nichts, was der Unternehmer alleinig oder ohne seine Mitarbeiter erarbeiten sollte und eigentlich auch nicht erarbeiten kann. Also von daher ist es nicht eine Art der Information, sondern viel, viel früher auch ein Involvement gemeinsam mit den Mitarbeitern und gemeinsam mit den Führungskräften diese Strategie, teilweise natürlich auch mit externer Hilfe, zu erarbeiten. Und der zweite Teil, ehrlicherweise, ich erwarte, dass sie die dann auch umsetzen, ist natürlich auch so, dass der Unternehmer selber und die Führungsmannschaft selber in der Umsetzung stark gefragt sind. Das heißt, die Strategie ist nicht quasi eine Einbahnstraße. Ja, ich mache etwas und die Mitarbeiter sollen das dann bitte umsetzen, sondern ganz starke Interaktion zwischen Chef, Unternehmer, Mitarbeitern, Führungskräften. Von daher halte ich den Satz für schwierig und würde immer sagen, es ist eine gemeinschaftliche Arbeit, das zu erarbeiten. Und vor allen Dingen die viel schwierige Aufgabe ist, das dann auch gemeinschaftlich umzusetzen.
Du bist im Juni 2022 bei Dr. Wolf gestartet, hast dich zunächst im Pharmabereich voll auf den Markteintritt eines neuen verschreibungspflichtigen Medikaments konzentriert, das Dr. Wolf entwickelt hat. Dann startete etwa ein halbes Jahr nach deinem Eintritt die Überlegung, dass man einen Strategieprozess anstoßen möchte. Wie kam es dazu?
Also ich kann mir nur vorstellen, dass die Gedanken schon ein bisschen länger quasi gekreist sind im Unternehmen, natürlich dann bei der Geschäftsführung. Letztlich muss man sehen, die Zeiten oder insbesondere die letzten Jahre, wie wir alle natürlich auch gespürt haben mit Corona, aber auch natürlich mit weltpolitischen Themen, die jetzt auch nicht so schön sind, ist so, dass das globale Weltgeschehen unglaublich dynamisch ist, unglaublich viele Dinge passieren. Man muss auf Krisen reagieren, auf Chancen reagieren und auf das muss man sich irgendwie vorbereiten. Und dann gilt es darum, natürlich den besten Weg für ein Unternehmen schon mal zu definieren, so sehr das irgendwie möglich ist. Ja, das ist so der eine Teil, das heißt die globale Dynamik. Ein zweiter Teil ist sicherlich, dass der Herr Dürrenberg jetzt sein 25-jähriges Jubiläum im Unternehmen hatte und sich für sich selbst sicherlich auch nochmal Gedanken gemacht hat. Rückblick, aber auch Ausblick, wohin soll sich Dr. Wolf die nächsten Jahre entwickeln? Und da ist es, glaube ich, ein guter Moment, mal innezuhalten, das Gelernte irgendwie Revue passieren zu lassen und sich auf die neuen Chancen dann auch zu konzentrieren. Und ein letzter Teil ist, dass es auch bei Dr. Wolf einen Beiratswechsel gab. Das heißt, der Beiratsvorsitzende, der lange Jahre der Herr Oetker war, hat sich in den Altersruhestand verabschiedet. Und der Herr Andreas Jakobs ist gestartet. Und auch das ist immer noch mal einfach dann ein Punkt, wenn jemand Neues von extern kommt, der sich so ein Unternehmen dann von aus einer ganz anderen Perspektive anschaut, auch dort nochmal einen Impuls gibt. Ja, also das sind so mehrere Aspekte, die zusammengekommen sind. Ganz wichtig ist, glaube ich, viele Unternehmen starten das immer sehr spät und agieren dann hektisch und aus einer Krise heraus, wie wir das jetzt auch viel hier in der deutschen Wirtschaft und auch hier in Ostwestfalen gerade hören. Das ist bei uns Gott sei Dank anders. Wenn man sich auch unsere Zahlen anschaut, unsere Entwicklung anschaut, ist es eher, dass wir aus einer sehr starken Position heraus eher überlegen, wie wir unsere Ressourcen möglichst gewinnbringend einsetzen können bei den vielen Chancen, die wir haben und dem Wachstum, den wir haben. Und Wachstum heißt dann immer in mehreren Dimensionen. Da sind die internationalen Länder, wo wir stärker wachsen können. Wir sind noch ein sehr deutsch- oder Dachraum geprägtes Unternehmen. Das andere sind natürlich auch die Produkte. Das heißt, unsere Innovationspipeline ist voll. Ja, das spürt man auch im vergangenen Jahr und auch jetzt noch im neuen Jahr mit dem Grey Attack, was wir neu gelauncht haben. Das heißt, auch da haben wir sehr, sehr viele Optionen und Möglichkeiten. Und für uns ging es darum, gemeinsam zu sehen, wie fokussieren wir uns eigentlich als mittelständisches Unternehmen und setzen die Chancen, die wir haben, am effizientesten dann auch um.
Und am Ende kamst du passend um die Ecke, der halt auch schon sehr viel Vorerfahrung in so einem Strategieprozess mitbrachte. Jetzt haben sich vor etwa einem Jahr zum Start die Ebenen der Geschäftsführung und auch Abteilungsleiter getroffen und haben sicherlich dort auch schon erste Ziele und Bereiche definiert. Wie hast du denn den Start erlebt oder stand dieser Start dann schon unter einer Überschrift, die ihr euch gemeinsam vorgenommen habt? Wie ging das los?
Ich glaube, der Start ist immer sehr wichtig, beziehungsweise ist schon ein bisschen eher gestartet, indem man sich natürlich Gedanken dazu macht, wie man so einen Strategieprozess aufsetzt. Da gibt es quasi verschiedenste Varianten und Methoden, wie man so etwas macht. Wir sind eben sehr stark und ich würde sagen, das war auch die Überschrift über das, und das Thema hatten wir eben schon, über das Involvement eigentlich gekommen. Wir haben das oder so ein bisschen eben auch angesprochen, den Dr. Wolf-Weg. Also wir sind nicht den Weg gegangen und haben uns externe Berater an Land gezogen, die dann die schönen PowerPoints malen können und in der Umsetzung dann auf einmal flüchtig sind. Sondern wir haben den Dr. Wolfweg gewählt und das quasi aus unserer eigenen Kraft heraus entwickelt. Ja, und da stand, glaube ich, die Überschrift Involvement. Deswegen war es wichtig, früh natürlich in erster Ebene dann Geschäftsführung und die Abteilungs- und Bereichsleiter abzuholen, aber sehr früh dann auch gemeinsam mit den Bereichs- und Abteilungsleitern auch die erweiterten Teams. Weil letztlich muss man sagen, es ist eine Teamarbeit, die wir so ein bisschen bottom-up, nennt man das, quasi erstmal Ideen gesammelt, strukturiert und gesteuert haben. Ist, glaube ich, ganz wichtig, da den Dr. Wolfweg auch Kompetenz vor Hierarchie. Also die Mitarbeiter, die die Kompetenz haben, die brauchen wir im Team und nicht unbedingt den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter mit den größten Schulterklappen. Ja, und durch dieses Involvement haben wir es eben geschafft, dann sehr, sehr viele Themen für uns zu identifizieren, haben das noch aus einem sehr, sagen wir mal, sehr strukturierten Prozess und über verschiedenste Bereiche. Das heißt, wir denken in Marken und in Produkten, wir denken aber auch in Ländern und wir denken auch in, sagen wir mal, die sogenannten Corporate-Funktionen wie Finanzen oder auch HR. Und aus diesen ganzen Bereichen haben wir die in denen gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt und dann eben im nächsten Schritt erst in eine Fokussierung, Priorisierung, wo sind Gemeinsamkeiten, wo gibt es auch Unterschiede, dann da reingestartet. Ja, das heißt, ganz, ganz starkes Involvement. Man muss sagen, wahrscheinlich ist das insgesamt eine Teamarbeit von 60 bis 80 Personen, die dann doch auch sehr inhaltlich daran beteiligt waren.
Wir kommen gleich nochmal auf ein paar Beispiele, sicherlich auch zu den Bereichen, die du eben angesprochen hast. Wie war das denn für dich? Also du warst ja noch gar nicht so lange hier. War das für dich vielleicht auch eine Chance, dass du damit ja auch selber erstmal alles durchdringen konntest? Oder was für ein Gefühl hattest du, als du vielleicht gefragt wurdest, können Sie uns behilflich sein?
Also definitiv. Erstmal natürlich, die Frage ist natürlich auf der einen Seite Wertschätzung, dass man das Vertrauen hat, so etwas umzusetzen und auf der anderen Seite auch für einen selber natürlich die Chance, diese Prozesse und die Produkte und das Unternehmen nochmal besser kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, so eine eigentlich eine zweiseitige Win-Win-Situation gewesen. Ich war vielleicht auch noch nicht tief genug im Unternehmen, um so ein bisschen die Scheuklappen zu haben, was auch manchmal eine Gefahr ist, wenn man zu lange in einem Unternehmen ist. Sondern auch immer noch mal den externen Blick dabei zu haben und natürlich die Vergleiche zu sehr vielen anderen Unternehmen, bei denen ich vorher war, wo man dann einfach auch Parallelen ziehen kann. Und vieles ist, wenn man über Transformation und Strategie spricht, in vielen Unternehmen sehr, sehr ähnlich. Und das Ähnlichste, was alle im Unternehmen haben, sind dann irgendwie auch die Mitarbeiter und People, die dahinter stecken. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der dann eine Strategie erfolgreich oder nicht erfolgreich macht. Und da kann man schon viele Parallelen ziehen. Für mich war es eher, man nennt das so ein bisschen uncomfortably excited. Also es ist eine gewisse Unsicherheit da, wie wird etwas, aber man ist auch quasi freudig positiv, das Ganze dann anzugehen. Ne?
Jetzt braucht meistens so ein Kind, ein Prozess ja irgendwie einen coolen Namen, damit man sich auch vielleicht ja erinnert oder dass es einfach das greifbar macht. Gibt es das bei Dr. Wolf auch?
Wir haben den Namen quasi nicht von vornherein auferlegt, sondern wir haben den Namen dann quasi gemeinsam mit den Inhalten, würde ich sagen, entwickelt. Ja, weil es ist immer gut, wenn der Name oder das Motto, der Slogan der Strategie das widerspiegelt, was man sich auch im Kern vornimmt. Und da gibt es so ein paar Spielworte, die man, wenn man wahrscheinlich die großen DAX-Konzerne durchgeht, die auch immer wiederkommen, ob es das Boost ist, ob es das Next ist. Wir haben uns dann ganz klar für das Thema Fokus entschieden. Das hatte ich eben auch, also das englische Fokus mit dem C, wo jeder Anfangsbuchstabe dann irgendwo auch für eine gewisse Dimension steht, beziehungsweise in dem Fall eigentlich so ein bisschen für eine Vision einer Dimension. Das F steht jetzt nicht für irgendwas, was mit F anfängt, sondern steht für Foster, Talent and Human Excellence. Und dann geht es vor allen Dingen um das Talent und Human Excellence. Und insgesamt geht es eben, wie auch einleitend erwähnt, um das Thema Fokus. Ja.
Was war denn für dich im zurückliegenden Jahr die größte Herausforderung? War es wirklich dieses Projekt erstmal auf die Straße zu bringen? Also war es der Start oder war es wirklich, ja, die Mitarbeiter gemeinsam mitzunehmen oder die Mitarbeiter zu motivieren, dran zu bleiben?
Ich würde sagen beides. Der Start ist eben so, dass Dr. Wolf sich durch diese unglaubliche Flexibilität, Unternehmertum, Mut auszeichnet und so die erste Reaktion, nicht mal bei den Mitarbeitern, sondern fast eher auch bei den Führungskräften natürlich ist, ja, wenn man sich eine Strategie überlegt oder auferlegt, verlieren wir da nicht unsere Flexibilität. Das sehe ich nicht so, können wir aber auch später nochmal ein bisschen mehr zu vertiefen. Aber das ist natürlich erstmal so diese Zurückhaltung vor etwas Neuem, um das dann strukturiert anzugehen. Und dann ist sicherlich im nächsten Schritt nicht die Motivation der Mitarbeiter, etwas auszuarbeiten, sondern sicherlich natürlich in der Umsetzung sind viele Themen, muss man leider dann sagen, erstmal on top. Ja, auch wenn es um Fokus geht, muss ich das trotzdem erstmal analysieren, muss ich erarbeiten, muss ich definieren. Und das ist sicherlich, und da auch nochmal ein großer Dank und Lob an das ganze Team und alle Mitarbeiter, eine On-Top-Arbeit, die ich parallel zu meinem tagtäglichen Job irgendwie gemacht habe. Es war uns aber auch wichtig, das mit den Mitarbeitern zu tun, weil die eben die Kompetenz haben, die wir dafür bräuchten. Und sicherlich ist es jetzt erst dann im weiteren Verlauf so, dass aufgrund einer Fokussierung gewisse Themen auch depriorisiert werden, damit Ressourcen freispülen. Aber am Anfang war es definitiv natürlich ein On-Top-Einsatz der Mitarbeiter, der dann herausfordernd ist und wo man den Mitarbeiter natürlich motivieren muss, dass es sich aber auch irgendwie lohnt, auf gemeinsame Ziele dann hinzuarbeiten.
Und wie du jetzt gerade sagtest, ist es dann aber wahrscheinlich jetzt ja auch wichtig, offen damit umzugehen, zu sagen, auch mit seinem Vorgesetzten, was depriorisiere ich denn, um eben auch dann die Kraft aufbringen zu können, die neuen Dinge zu verschriftlichen oder gemeinsamen Brainstormings zu erarbeiten.
Ja, also definitiv, und das ist auch Learning aus allen vorigen Stationen. Es ist manchmal schwerer, das zu definieren, was ich nicht mehr tue, als das zu definieren, was ich tun will. Also es ist immer ganz so wichtig zu sagen, das ist auch etwas, das lasse ich jetzt mal zukünftig sein. Ja, und da tun wir uns auch noch schwer. Auch das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Da tun wir uns manchmal vielleicht leichter, die Entscheidung zu treffen. Aber die Entscheidung durchzuhalten, die ist dann doch etwas schwieriger. Und da muss man dann auch einfach immer wieder dranbleiben und erinnern. Aber natürlich eine gewisse Ressourcenknappheit, vor allen Dingen Mitarbeiter, natürlich auch irgendwo dann als mittelständisches Unternehmen sind wir jetzt nicht irgendwie komplett, was Geld angeht, dann auch ausgestattet und besorgen uns das irgendwo. Aber das hilft dann nochmal auch, die dann zu priorisieren. Und ganz wichtig ist natürlich, man darf dann auch keinem Mitarbeiter hinter einen Vorwurf machen, wenn er etwas nicht getan hat, was abgestimmt war, auch nicht zu tun. Und dann kann ich nicht nach 6 Monaten sagen, was ist denn jetzt mit diesem Thema? Das ist dann einmal von der Agenda. Das heißt nicht, dass es für immer von der Agenda ist. Natürlich ist eine Strategie auch flexibel, aber wir sollten schon dabei bleiben zu dem, was wir entschieden haben. Ja.
Hast du mit deinen Erfahrungen bisher da Unterschiede festgestellt, wie man kulturell daran geht? Also du hast ja auch in Sydney mal gelebt und gearbeitet. Ist das was Deutsches, dass wir auch sehr vielleicht sagen, oh, es fällt uns auch mal schwer, Dinge zu depriorisieren oder sein zu lassen? Also hast du da irgendwelche Unterschiede bemerkt?
Also ich glaube, depriorisieren und priorisieren ist jetzt gar nicht so. Eine gewisse Offenheit, das muss man schon sagen. Also internationale Märkte, das ist jetzt nicht nur Australien, wo ich quasi gelebt habe, sondern auch USA, auch China, also offen sein für Neues und auch Neues lernen. Da würde ich schon sagen, dass internationale Märkte da ein bisschen weiter vorne sind. Wir Deutschen oder vielleicht auch Zentraleuropa sind schon stärker darin, Dinge auch schnell zu hinterfragen und kritisch zu sehen. Also eher in Risiken zu denken als in Chancen. Da sehen wir jetzt ganz aktuell aus meiner Sicht wieder am Beispiel Artificial Intelligence. Ja, die EU und Deutschland, Europa diskutieren sehr stark, wie kann ich das einschränken, wie kann ich das regulieren, die Sorge davor, dass das irgendwo Überhand nimmt, das ist in den USA und in China null. Die denken in Chancen, wo kann die Technik und die Technologie eingesetzt werden, um zu helfen. Und wenn dann mal etwas entstanden ist, dann kann man regulieren. Aber wenn ich von Anfang an reguliere, dann schränke ich sehr, 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 sehr stark ein. Und da kann man sich schon nochmal von anderen Märkten was abgucken. Auf deiner Seite gibt es Themen, die gucken sich andere Bereiche auch sehr stark und gerne von uns Deutschen ab, wenn es um Prozesse und um Konsequenz in der Ausführung geht. Ja? Das heißt, und die Kombination aus beiden Welten ist natürlich dann sehr, sehr spannend.
Jetzt hat sich Dr. Wolf einen ganz bewussten Horizont ausgesucht für die Strategie und hat das Jahr 2027 gewählt. warum ein Jahr, was eigentlich für mich jetzt in den nächsten 3 Jahren ja doch schon sehr schnell kommt. Manchmal würde man vielleicht oder hätte ich erwartet, dass der Horizont länger gesetzt ist. Warum 2027?
Also letztlich, wir haben eben mit dem Prozess Anfang 2023 gestartet. Und dann sind es so ungefähr 5 Jahre. Ja. Sag mal, als wir fertig waren mit der Entscheidung und Entwicklung, wirklich Kommunikation, sind es dann noch ungefähr 4,5 Jahre gewesen. Erstens ist 27 natürlich eine schön ungerade Zahl, die man sich besser, die man auch mal merkt. Und auch da gehen wir einen anderen Weg und nicht die 35 oder die 30 oder die 25, sondern bewusst die 27 zu sagen, weil wir es für sinnhaft erachten. Und wir erachten es als sinnhaft, weil es erstens nicht 2025 ist, was eigentlich schon morgen ist. Ja, also das muss man auch so sagen. Die Zeit vergeht und dann wird es eben hektisch. Das wollen wir nicht. Wir wollen schon strategisch denken. Eine andere Variante wäre 2030, 2035. Das ist unglaublich weit weg. Und das, was wir eingehend gesagt haben, die Dynamik in der Welt und jetzt zu sagen, was wir dann, welchen Plan und welche Strategie wir im Detail umsetzen wollen, auf diesem Zeithorizont ist extrem schwer, aus meiner Sicht nicht möglich. Und so haben wir diesen Mittelweg gewählt, zu sagen, es ist jetzt nicht so nah, dass man hektisch agiert, sondern man auch Zeit für Entfaltung hat. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so weit weg, dass sich jetzt alle zurücklehnen und sagen, ach, das dauert ja noch, bis es dann soweit ist. Dann kann man immer noch mal anfangen. Ja, und dann ist noch eine Zweischichtigkeit drin, dass ich schon glaube, dass von der Umsetzung her und das, was uns wirklich verändern wird in der Arbeitsweise, die nächsten 2 Jahre vielleicht noch, 24, 25, sehr stark beschäftigen. Wir aber quasi dann noch der Strategie Zeit geben zu entfalten und die Ergebnisse zu liefern. Also sagen wir, das Zahlenwerk, was wir dahinter sehen wollen, dann sicherlich bis 27, Ende 27 dann einmal zur Entfaltung kommt. Und so kamen wir auf die 2027.
Ja. Ja. Kannst du uns vielleicht einmal 2 Beispiele nennen, wo Dr. Wolf jetzt schon ein Verbesserungspotenzial ausgemacht hat oder ganz konkret eine Entscheidung getroffen hat, was in diesem Strategieprozess eben schon herausgepurzelt ist?
Wir schauen sehr stark im Rahmen von Fokus darauf, was sind zukünftig unsere Kernkompetenzen? Woran wollen wir uns als Dr. Wolf zum Wettbewerb unterscheiden? Weil wir glauben, das macht uns dann auch aus und das ist für den Kunden und der Kunde kann immer zweiseitig sein. Natürlich, der Endkunde ist aber für uns auch ein Händler, wie ein DM ist für uns auch ein Kunde. Und wie können wir uns für unsere Kunden vom Wettbewerb unterscheiden? Oder gucken wir auf unsere Kernkompetenzen? Und kann ich jetzt hier nur eine Region oder ein Beispiel aus der Region bringen? Da ist Logistik für uns keine Kernkompetenz. Ja, dann geht es uns eher um die Produkte und welcher Logistiker letztlich unsere Produkte zu den Kunden bringt, ist da nicht mehr differenzierend. Das machen andere Unternehmen und alle, die hier aus der Region kommen, anders. Ein Nobilia, die besitzen eine eigene Lkw-Flotte, weil es für sie einfach wichtig ist und von der Produktion her just in time. Dann auch Küchen, die natürlich ein höheres Investitionsgut sind, sehr effizient an ihre Kunden zu bringen. Und so, glaube ich, ist für uns einfach wichtig zu sagen, wir fokussieren uns auf das, wo wir den Unterschied machen. Das ist sicherlich eher Forschung, die Produkte, ja, die Medizinwissenschaft dort hinter, bis hin zum Marketing und Ausspielung dieser Werbungskampagnen, aber die Logistik wahrscheinlich nicht. Und ein zweites Thema, wenn man sich daran guckt, ist sicherlich Internationalisierung. Ja, das heißt zwar Fokus, aber natürlich wollen wir weiter international wachsen. Wir sind sehr, sehr deutsch geprägt. Und wenn wir uns da anschauen, wie komplex unsere Welt mit der Internationalisierung wird, schauen wir uns dann ein Beispiel an, wie ein Alpecin als starke Marke und ein Alpecin-Produkt und dahinter steht dann immer eine Verpackung und je internationaler wir werden, desto mehr Ländervarianten müssten es sein und da versuchen wir uns natürlich schon flexibel aufzustellen in unserer Supply Chain. Das heißt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, eine Alpecin-Flasche quasi zu lokalisieren? Ob sie jetzt nach Tschechien geht oder in die Niederlande geht. Und das wollen wir natürlich so spät wie möglich machen. Das heißt, wir versuchen, die Komplexität zu reduzieren und auch diese Variantenvielfalt zu reduzieren oder erst möglichst spät in der Ausprägung zu kommen, um da Synergien dann zu heben. Das wäre so ein zweites Beispiel, was sich jeder vielleicht auch einmal greifbar machen kann.
Kannst du uns jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel zusätzlich nennen, wie man es schafft? Es sind ja viele, viele Mitarbeiter, die jetzt nicht in einem Fokus-Team sind, die vielleicht auch nicht dabei sind, das mitzuerarbeiten für ihren Bereich. Wie nimmt man die mit, dass die auch mitbekommen, was dort vor sich geht und verstehen, wo das Unternehmen hin will?
Ja, das wichtigste Wort ist Kommunikation und ganz wichtig dann das zweite wäre Transparenz. Und das ist schon auch der Strategieanspruch, neben dem, dass es sicherlich Themen definiert und eine Strukturierung gibt, ist es auch eine Art Kommunikationsvehikel, um die Themen, die uns beschäftigen, und das sind sehr, sehr viele Themen, auch kommunikativ verdaubar und für Mitarbeiter verständlich zu machen. Das heißt, für manche Mitarbeiter, die auch mitgewirkt haben in der Strategie, sind nicht alle Themen neu. Die Strategie ist ja nichts komplett Neues, was wir uns jetzt alles irgendwie aus der Luft ausgedacht haben, sondern es ist eine Strukturierung der Themen, die wir angehen wollen und für wichtig achten und die einen Kommunikationsaspekt hat für Mitarbeiter. So, und da war schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, neben dem, dass wir natürlich so diese 60 bis 80 Leute sehr, sehr konsequent über ein Involvement immer haben einbinden können und wirklich mitarbeiten haben können, haben wir versucht, die Mitarbeiter, die nicht tagtäglich damit in Interaktion treten, regelmäßig zu informieren. Und das startet schon ganz am Anfang damit, mit der Information, dass es so einen Prozess geben wird. Und dann haben wir die Kommunikation dann auch erst im Prozess begleitet, also was ist jetzt passiert, wie gehen wir vor, welche Fragestellungen wollen wir beantworten. Und bis es dann wirklich zur inhaltlichen Kommunikation kommt, sind dann auch schon mal 6, 7 Monate vergangen. Aber man versucht auch die Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen, was gerade passiert. Und als wir dann quasi relativ klar waren mit den inhaltlichen Kernpunkten der Strategie, also der Fokusthemen, sind wir dann auch in eine breitere Kommunikation gegangen über alle Kanäle, die uns ehrlicherweise zur Verfügung stehen. Ja, von digital, das heißt, wir haben so eine Art Digital- und Virtual Town Hall für alle Mitarbeiter gemacht, auf Englisch. Das ist dann auch wieder für die deutschen Mitarbeiter neu, aber ist auch Teil.
Genau, da erinnere ich mich dran, dass wir eben die Chance hatten, auch direkt die Geschäftsführung zu fragen.
Korrekt.
Ne, in dieser Session, ja.
Genau, korrekt. Und danach sind wir dann nochmal in so kleinere Module, weil das war schon sehr stark natürlich eine Sendeveranstaltung. Ja, weil gab es jetzt wenig Zeit für solche Fragen, aber sicherlich gab es Fragen, die Mitarbeiter beschäftigen. Und danach sind wir dann eher in kleinere Module gegangen, haben den Mitarbeitern angeboten, sich zu verschiedenen Veranstaltungen anzumelden, wo wir die Strategie mal tiefer beleuchtet haben, Fragen beantwortet haben. Und das geht dann über alle Mitarbeiter. Das heißt, wir waren in den Produktionsstandorten bei uns hier in Bielefeld, in beiden Produktionsstandorten unterwegs und haben das persönlich gemacht. Wir haben Mitarbeiter zu verschiedenen Events eingeladen und haben immer versucht, einen gewissen Rahmen auch drum zu geben.
Es gab ein leckeres Coffee-Date, an dem ich mal teilgenommen habe.
Genau, es gab Kaffee, es gab Pizza, es gab Cocktails. Also auch versucht, dass, weil es auch ein großer kultureller Aspekt ist, auch das Thema schon mal anders zu spielen, als es vielleicht in der Vergangenheit war, Mitarbeiter mitzunehmen, sehr transparent auch mal zu sagen, wenn wir etwas noch nicht wissen. Das kommt auch dazu.
Ja, und was ich spannend fand, dass an so einem Tisch dann ja auch eben Mitarbeiter aus allen Bereichen sitzen und ich jetzt aus der Öffentlichkeitsarbeit natürlich vielleicht durch die Berichte im Intranet auch immer schon mal ein bisschen tiefer mit drin war als andere, die vielleicht weniger Berührungspunkte hatten und dann aber auch gerade dieser Austausch an so einem Tisch, wenn man gemeinsam Kuchen isst, super interessant ist, weil man dann ja auch mitbekommt, eine Frage, die sich vielleicht einem selber gar nicht gestellt hat, aus einem komplett anderen Bereich, und da profitiert man ja auch sehr davon.
Ja, absolut. Also auch das muss ich sagen, jetzt hört sich das so an, wie das ist quasi eine einseitige Kommunikation unsererseits an die Mitarbeiter gewesen. Natürlich ist das ein Hauptaspekt, aber ganz wichtig, und deswegen werden wir das auch konsequent fortsetzen in diesem Jahr, ist auch die Mitarbeiter zu hören, wie sie sich gerade mit dieser Strategie fühlen. Und manchmal ist es so, dass gerade Mitarbeiter auch nochmal Themen hochbringen und spiegeln können, wie etwas in gewissen Bereichen kommuniziert ankommt oder auch manchmal nicht ankommt, sodass das für uns natürlich auch nochmal Gelegenheit bietet, dann wieder gegenzusteuern oder andere Ansätze aufzunehmen.
Was wäre dir noch wichtig? Möchtest du noch einen Ausblick geben, was jetzt vielleicht in den nächsten Monaten für dich auf der Agenda steht? Oder was ist für dich nochmal erwähnenswert bei unserem Dr. Wolf-Weg, den wir eingeschlagen haben?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir eben unseren Weg auch, und der mag der wird flexibel bleiben. Auch die Strategie wird flexibel bleiben und atmen. Mir wäre wichtig, dass so wie wir in diesen Prozess und in die Umsetzung gestartet sind als Team, nicht nur von der Geschäftsleitung, auch die Führungskräfte und vor allen Dingen die Mitarbeiter, so auch weiter agieren. Und mir ist wichtig, diese Proaktivität. Also das heißt, Mitarbeiter, die können sich proaktiv einbringen und zwar dann mitarbeiten und da dann sich gerne zu melden und zu sagen, ich habe da Lust drauf, auch an gewissen Themen mitzumachen. Da sind wir immer offen für. Und das Zweite ist so ein bisschen das Thema Change und Transparenz. Also diese Strategie wird ein Change sein, ja, oder ist es vielleicht auch schon. Und diesen positiv aufzunehmen und positiv zu begleiten. Das heißt, da die Chancen eher zu sehen als irgendwelche Herausforderungen. Ja.
Vielen Dank, Dominik, für das Gespräch heute.
Gerne.
Viel Erfolg auf dem weiteren Weg.
Dankeschön. Danke.